Jews?
No. Jews. Juice.
Der Esperoid Juice. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast der Esperoid Juice. Und heute ist unser Thema Intergeschichten. Das heißt, wir werden über Intergeschlechtlichkeit sprechen, über die Fragen nach Identität, nach Geschichten und Realitäten schauen und vor allem gemeinsam auf die Biografie von einer jüdischen Interperson schauen, die mal vor langer Zeit ein Buch herausgegeben hat, das immer mehr auftaucht, auch durch eine Neuauflage. Und dafür bin ich heute nicht alleine hier. Dafür habe ich heute Besuch und freue mich, dass du da bist. Hallo Ika.
Hallo.
Du bist nämlich als Autorin aktiv. Du hast zwei schöne Bücher geschrieben und herausgegeben und viele Scenes und viele Lesungen gemacht. Die Bücher heißen Intertrans Express und Identitätskrise 2.0. Sind beide bei Edition Assemblage erschienen und bist auch viel eigentlich aktivistisch aktiv, was grundsätzlich Interrechte und auch queere Themen und queere Rechte angeht. Stimmt das?
Ja, ich glaube schon. Ich versuche, soweit es geht, ein bisschen aktiv zu bleiben. Und ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Freut mich sehr, dass ich hier mitmachen kann. Und freut mich einfach auch nochmal, sich auszutauschen oder so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bringen. Ich würde gerne heute sozusagen mit dir und dann auch für die anderen, die uns zuhören, über dieses Buch aus eines Mannes Mädchenjahren und es eben veröffentlicht sozusagen unter dem Pseudonym N.O.Body. Was ich ein super Pseudonym finde.
Nobody.
Ja, darüber gerne sprechen und genau, vielleicht ist es einfach zum Anfang oder zum Buch, könnte ich noch kurz sagen, genau, weil ich glaube, für das Buch ist es natürlich wichtig und für die Geschichte, dass es eben so eine jüdische Interperspektive ist. Und wenn ich jetzt aber über das Buch spreche, spreche ich auch aus einer Interperspektive, aber eben nicht aus einer jüdischen Perspektive, sondern genau, bin halt quasi auch so christlich sozialisiert worden, wenn man das so sagen kann. Und
aber vielleicht stelle ich dir noch eine meiner anderen Einstiegsfragen zum Beginn, wenn du magst.
Entschuldigung, ja klar, gerne.
Vielleicht frage ich mal, was Migration zum Beispiel für dich persönlich bedeutet.
Mhm. Ich glaube, auch eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, für mich bedeutet es schon auf eine Art, dass ich so das Gefühl habe, manchmal so ein bisschen zu merken, dass meine Familie jetzt auch keine ist, wie das jetzt so bei manchen ist, quasi, wo so die ganze Familie alle immer noch so in der gleichen Kleinstadt, gleichen kleinen Ort oder so wohnen. Irgendwie ist das, glaube ich, schon so ein bisschen da auf eine Art. Und trotzdem habe ich ja eigentlich für mich das Gefühl, dass ich erstmal ziemlich zu deutsch groß geworden bin auf eine Art. Ja, und dass es irgendwie auch nochmal sowas ist, wo ich so merke, dass sich das aber nochmal so Zuschreibungen verändert haben sozusagen an dem Punkt, wo sich auch so geschlechtermäßige Zuschreibungen verändert haben.
Vielleicht ist es für die ZuhörerInnen auch nett, mal was von dir kennenzulernen durch deinen Text. Hättest du Lust?
Okay. jetzt muss ich kurz suchen. Ich glaube, ich bin schnell.
Du bist schnell, okay. Kurze Lesung von dir
zum Einstieg. Kurz ein Text. Das ist vielleicht tatsächlich eine bessere Antwort eigentlich auf die Frage als mein langes Wer bin ich? Meine Eltern besuchen mich zum ersten Mal im neuen Zuhause. Ich zeige die WG. Mein Vater fühlt sich an alte Studienzeiten erinnert. Wir laufen etwas durch die Stadt. Meine Mutter hat Angst, dass mir zu kalt ist, weil diese WG von einem Ofen beheizt wird und meint, ich war doch so froh, als wir die Zentralheizung dann hatten. Es läuft alles für einen Familienbesuch erstaunlich gut und sie werden wohl fast mit einem ziemlich positiven Bild von diesem Leipzig nach Hause gefahren. Dann machen wir den Fehler und fahren Bahn. Wir reden dabei über etwas völlig Harmloses wie Essen. Da werden wir plötzlich von einem älteren Mann unterbrochen, guckt mich kurz an und sagt dann zu meinem Vater, nicht zu mir, der spricht aber ja schon gut Deutsch. Als würde ich ihn nicht verstehen. Dabei sagt er mir ja gerade, dass ich das kann. Als wäre ich ein kleines Kind und auch bei kleinen Kindern finde ich das scheiße. Meine Mutter guckt dann noch erstmal wie ein Auto. Mein Vater sagt ziemlich cool, das ist mein Sohn. Der alte Mann nuschelt was von Aussehen und steigt aus der Bahn aus. Ich bin irgendwie verwirrt und denke, hallo Mama, hallo Papa, willkommen in Sachsen. Meine Mutter guckt traurig und ich frage mich, ob ich nicht was besser damit umgehen könnte, wenn der Mann mich angeschrien oder beleidigt hätte. Dann könnte ich nämlich zurückschreien. So fühle ich mich irgendwie sprachlos und versuche das Ganze zum Selbstschutz besser komisch zu finden. Was soll ich auch dazu sagen? Danke, ich weiß, dein Deutsch finde ich im Übrigen eher nicht so gelungen, aufgrund des sächsischen Akzentes. Aber er redet ja gar nicht mit mir, sondern nur über mich. Als nächstes stelle ich mir also vor, wie statt meinem Vater meine Mutter geantwortet hätte. Die ist nämlich die Person, die auch nach dieser Transition noch am meisten sie zu mir sagen darf. Und hätte wohl geantwortet, klar spricht sie gut Deutsch, ist ja auch meine Tochter. Und zwar mit niederländischem Akzent. Und in meinem Kopf sehe ich diesen Mann, wie er nur noch zu meiner Mutter, meinem dunklen Bart guckt und endlich gar nichts mehr sagt. Knockout. Meine Identität gegen dein Weltbild. Wieder 1:1.
Dankeschön. Yes. Dann lass uns vielleicht mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar lass uns probieren, gemeinsam zu definieren, für alle, die es wissen oder vielleicht noch nicht wissen, was Intergeschlechtlichkeit ist, was bedeutet das und was gibt es für Vokabeln für, was gibt es für biologisch, medizinisch, politisch für Wirklichkeiten. Wo fangen wir an? Vielleicht bei den Vokabeln, oder? Es gibt, wir sprechen von Intergeschlechtlichkeit oder Intersex aus dem Englischen oder manchmal auch nur Inter als Abkürzung, um zu kennzeichnen, dass damit Geschlecht gemeint ist oder eine von vielen Geschlechteridentitäten, die Inter, also zwischen den bisher am meisten verbreiteten Normen von angeblich männlich oder angeblich weiblich gibt. Wenn wir schon von Normen sprechen, müssen wir auch diese Normen definieren, ne? Weil das, was für männlich und weiblich nur eine Norm ist, eine wie auch immer politisch, medizinisch festgelegte Kategorie, wobei das Geschlecht sich ja aus vielen möglichen Facetten zusammensetzt. Wir haben sowas wie Chromosomensätze, das ist XXY, nur X und weitere Variationen. Chromosomen gibt es. Dann hat jeder Mensch oder jeder Körper Hormone, wo, glaube ich, die bekanntesten, die wir kennen, so als Östrogen und Testosteron betitelt werden. Alle Menschen haben sowohl Östrogen als auch Testosteron. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens, wie viel von dem einen oder dem anderen Hormon da ist. Und es gibt auch weitere Hormone, die irgendwas mit Stimmung, mit Aussehen, mit Körperlichkeit machen. Also alles, was mit dem Körper passiert, ist mehr oder weniger hormonell geprägt, oder?
Ja, ja.
Dann haben wir sowas wie Aussehen. Wir haben unterschiedlichen Körperbau, wir können breite Schultern, schmale Schultern, wie nennt man das, Taille, Becken, flache Brüste, große Brüste haben und Behaarung gehört dazu, Behaarung auf dem Körper, im Gesicht. Und das alles, was ich aufzähle, ist, glaube ich, so unabhängig von dem, wie Menschen sich definieren, wie sie sich fühlen, wofür sie sich entscheiden, ist, glaube ich, das die Dinge, die ganz viele als feststehende Biologie behaupten. Mhm. Wobei bei, ne, wie schon aufgezählt, alles von diesen Kategorien, wir können uns das auch so schöne Tafeln aufmalen, glaube ich, sowieso Chromosome, Hormone, Körperlichkeit, aufmalen und von jedem Punkt zu jedem anderen eigentlich so Linien zeichnen, weil tatsächlich die Medizin, die Biologie auch sagt, es gibt da keine Eindeutigkeit. Ja. Genau, und wir eigentlich von vielen Geschlechtern ausgehen müssten. Ich glaube, wenn ein Mensch nachlesen möchte, hat zum Beispiel fällt mir als erstes die Person ein, Heinz-Jürgen Forst, der ist Biologe, glaube ich, oder Mediziner, Biologe, der viel dazu geschrieben hat, wissenschaftlich das begründet hat, bis zu den nötigsten Details, wie das eigentlich mit Geschlecht funktioniert und der eigentlich, ne, was immer verlangt wird, wissenschaftlich mit Fakten begründet, warum Geschlecht nicht nur diese zwei bekannten Kategorien sind, sondern mehr ist und diese ganzen Vielfältigkeit.
Ich finde da auch manchmal noch einfach so ein bisschen, um das vielleicht nochmal so zu verdeutlichen, so Vergleiche quasi mit anderen Körperlichkeiten ganz gut. Ne? Man muss sich das halt so vorstellen, jeder Körper ist individuell unterschiedlich. Das merken wir, glaube ich, alle. Das sehen wir alle, das wissen wir. Also ich könnte jetzt auch bei Körpern unterscheiden, es gibt die einen, die sind groß und die sind klein, sozusagen. Und das stimmt natürlich auf eine Art, gibt es sehr unterschiedliche Körpergrößen, aber es gibt ja nicht genau nur zwei. Und dann würde ich halt irgendwo, sagen wir, bei 1,65 oder 1,70 halt meine Grenzlinie ziehen. Und dann könnte ich sagen, alles da drunter, also, ne, aber es macht halt keinen Sinn. Und genau so ist es halt eigentlich eben auch bei Geschlecht. Und das ist halt tatsächlich so, ne, es gibt dann da Richtlinien quasi, was bei der Geburt, bei einem Kind quasi auch die Geschlechtsteile vermessen können. Und ich weiß die Zahlen jetzt gerade auch nicht mehr auswendig. Und dann sagt man, ah, okay, das reicht jetzt gerade noch so für Frau und das eigentlich ist schon wieder fast Mann, aber genau, ich glaube, eigentlich zeigt das alles sehr deutlich sozusagen, dass es da ein Spektrum eher ist als jetzt so eine Zweiteilung.
Genau, und dieses Spektrum oder diese Geschlechtervielfalt, die nur auf zwei Kategorien reduziert wird, ist ja auch eine geschichtliche Entwicklung, die es gab. Es gab ja auch Zeiten, gerade in, also wenn wir jetzt von Westeuropa ausgehen, wo gesagt wurde, es gibt nur ein Geschlecht.
Ja.
Das ist das Männliche. Alles andere ist eine Abweichung. Es gab auch Zeiten, wo irgendwann sich erkämpft werden musste, dass es Frau und Mann als Geschlechternormen gibt. Und genauso wie das quasi auf Westeuropa zutrifft oder auf Deutschland, wovon wir gerade reden, gibt es ja auch genauso viele andere Kontexte, die eine ganz andere Geschichte und Selbstverständlichkeit mit einer Vielfalt von Geschlechtern haben, oder?
Also ich glaube, es gab schon auch immer in der Geschichte und an unterschiedlichen Orten, ne, ich meine, es gibt da so Beispiele wie so das, was dann Two Spirits genannt wird oder also größtenteils, ne, aus dem in einigen indigenen Kulturen in so Nord- und Südamerika tatsächlich auch. Es gibt sowas wie so die Geschichte von so Hijras, eher so in dem Bereich von so Indien.
Südostasien.
Genau. Und es ist halt auch ganz spannend zu gucken, dass es tatsächlich immer auch so ein bisschen beides gab, ne? Also es gibt es auch da schon oft angelegt quasi, dass so gerade diese, ja, diese den dritten Geschlechter oder diese Geschlechter, die nochmal außerhalb von männlich oder weiblich liegen, dass sie schon manchmal auch einfach so eine Art von Diskriminierung erlebt haben oder so ein bisschen außerhalb von Gesellschaft stehen. Und andererseits, wenn man sich das anguckt, gibt es eben auch so eine Geschichte, dass ihnen zum Beispiel oft eine besondere Spiritualität tatsächlich zugesprochen wurde, ne? Dass man so gesagt hat, die haben quasi Zugang zum männlichen und zum weiblichen Wissen, wenn man das mal so, ne? so sagen darf. Und eben dadurch, ja, eigentlich gerade so eine besondere Spiritualität oder halt, ne, ist schon auch in der Geschichte oft so ist, dass es dann diejenigen waren, die zum Beispiel selber keine Familie gründen konnten oder vielleicht auch durften, körperlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich und eben dann aber genau so als spirituelle Ratgeber oder andere wichtige Aufgaben für die Gemeinschaft quasi übernommen haben.
Dann ist das vielleicht genau das Stichwort, wenn es darum geht, dass es eigentlich ÄrztInnen oder Hebammen sind, die Menschen bei der Geburt ein Geschlecht zuweisen, das nicht unbedingt ihrer Selbstidentifikation entspricht oder ganz oft zwischen diesem männlichen oder weiblichen als Norm sich bewegt und verpasst, Inter als Geschlecht anzuerkennen. Dass wir jetzt genau zu dem Buch kommen, weil der Titel aus eines Mannes Mädchenjahren eigentlich genau davon erzählt, wie Geschlechterzuweisung bei der Geburt durch Eltern oder auch ÄrztInnen fehlerhaft sind, falsch sind und dadurch eigentlich das Leben prägen können. Und genau, deswegen sprechen wir jetzt über dieses Buch und das, was wir daraus wissen über die Biografie von Karl M. Baer, eine jüdische Person, die auch intergeschlechtlich ist und auch, was wir dann zum Schluss verraten werden, eigentlich eine Transition durchmacht oder erlebt.
Das Buch geht relativ chronologisch eigentlich so dieser Biografie von Karl M. Baer nach.
Genau, Karl M. Baer erzählt die eigene Kindheit, dann Jugend, die Lehrzeit und dann irgendwie mehr oder weniger mit, ich glaube, Anfang, Mitte 20 aus dem eigenen Erwachsenenleben dann. Und es ist autobiografisch, aber einige Sachen hat Karl M. Baer drin verändert, Namen verändert, Orte verändert und wie du am Anfang auch gesagt hast, auch den eigenen Namen auf dem Titel verändert, um eigentlich anonym zu bleiben.
Genau.
Dann fangen wir mit der Kindheit vielleicht an.
Genau. Und in der Kindheit, ja, würde ich eigentlich sagen, dass so beschrieben wird, dass es so insgesamt doch trotz natürlich manchen Sachen auch eigentlich eine teilweise ganz glückliche Kindheit erstmal ist und auf jeden Fall fand ich es ganz spannend oder konnte das auch mit so meinen eigenen Erinnerungen vergleichen und fand das ähnlich, dass man eben auch ganz gut merkt in dem Buch, dass für Kinder selber Geschlecht eigentlich kein Problem sind und das, ne, auch jetzt nochmal, wenn halt gerade so rechte Leute gegen Aufklärungssachen immer mit so Kindern argumentieren, Kinder haben überhaupt kein Problem. Kinder können alle Geschlechter verstehen und mit allem zurechtkommen. Das sind die Erwachsenen oder das taucht später auf in der Pubertät. Also auch da, das ist, glaube ich, sowas, was ich so an dem Punkt noch so auffällig fand und irgendwie, ja, fand ich sowieso bei dem Buch fand ich es irgendwie krass oder so spannend zu sehen, weil natürlich, ne, es ist manchmal eine Sprache, die mir schwer gefallen ist zu lesen oder natürlich sind manche Sachen einfach ganz anders, weil es, ne, ist in Wirklichkeit einfach über 100 Jahre alt. So, und das ist,
darf ich das kurz einschieben?
Voll.
Karl M. Baer ist in Arolsen, das ist in Norddeutschland, am 20. Mai 1885 geboren und hat also Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland gelebt und schildert gerade diese 1880er bis 1900 ungefähr, genau, das war die Zeit, wo Karl M. Baers Kindheit und Jugend verlaufen ist und deswegen... Genau, ja. Das zur Einordnung, warum das eine andere Zeit ist.
Und dafür fand ich es dann aber an anderer Stelle doch auch wiederum krass, dass ich so dachte, das ist so 150 Jahre her gefasst. Und trotzdem hat mir das an manchen Stellen so viel mehr gegeben oder war das trotz allem, ne? Also es ist halt ein Mensch, der im Inter ist und erstmal quasi als Mädchen einsortiert wird quasi und später aber eben auch als Mann lebt. Und trotzdem sind in diesem Prozess immer noch so einige Sachen drin gewesen oder in diesen Erfahrungen, wo ich so gemerkt habe, da kann ich trotzdem auch 150 Jahre später irgendwie voll viel mit anfangen. Oder war da doch eine Ähnlichkeit? Und genau, vielleicht würde ich eine kurze Stelle über so dieses, die für mich so diese Unbeschwertheit und diese Entspanntheit mit so Geschlechtern, die es in der Kindheit eigentlich noch gibt, wenn sie halt nicht von außen gestört wird, ganz gut auf den Punkt bringen.
Ja.
Damals freuten wir uns noch am Schatten unseres Baumes. Wir saßen träge auf der Bank. Vor uns hatten wir einen Sandhaufen, auf dem Holzform achtlos zerstreut herumlagen. Es muss wohl Frühling gewesen sein, denn der süße Duft des blühenden Holunders erfüllt den Garten. Wenn der Wind leise durch den Baum ging, wehte er uns Blüten herunter, die sich wie Schnee auf unsere Haare legten. Der Himmel lugte in tiefem Blau durch die weißen Blütensträuße. Flinke Schwalben führten ganz in unserer Nähe ihr graziösen Liebesspiele auf. Die schläfrige Ruhe der Natur ermüdete mich. Ich lehnte den Kopf schlaftrunken an Hildes Schulter, die mich leise in ihren Schoß gleiten ließ. Sie begann mir mit drolliger Geschäftigkeit Gesicht und Hals zu streicheln. Ich ließ es mir in wohligem Behagen gern gefallen. Dann drängte sie die anderen Kleinen unsanft beiseite und nahm auch deren Platz noch ein. Sie warf sich halb über mich und küsste mir Mund und Haare. Es war ein tolles Spiel. Über alledem lachender blauer Himmel, duftende Holunderblüten und der Liebesgesang der Schwalben. Von den Beeten her leuchteten Rittersporn und Kaiserkronen.
Danke.
Ja, genau. Jetzt ein kurzer Textausschnitt, aber genau, für mich bringte das irgendwie, oder fand ich es schön, auch so diese schönen Momente quasi in dem Buch zu haben. Und was natürlich schon nochmal auffällt, ich finde das ganz spannend, aber ich finde das eigentlich auch ganz schön. Und das hat, glaube ich, auch mit der Zeit zu tun. Ich habe das Gefühl, man merkt auch in dem Buch, dass das Erzählen irgendwie so, es ist sehr viel Beschreiben von drumherum und hat auch so ein eher langsames Tempo, wo ich so das Gefühl habe, wahrscheinlich hat sich in der Zeit auch vieles eigentlich so verschnellert und deswegen ist unser Erzählen oder unsere Aufmerksamkeit auch eher viel, das finde ich, so merkt man in diesen Momenten auch und fand ich aber eigentlich eher sowas, wo ich dachte, voll schön.
Ja, voll. Und ich glaube, zu diesen Kindheitserzählungen von Karl M. Baer gehört auch viel über so Familie erzählen, über die Geschwister, über die Eltern. Klar ist das leicht verändert in dem Buch, damit sie nicht sofort als diese jüdische Familie in diesem kleinen Ort, wo kaum JüdInnen leben, zu erkennen ist. Und trotzdem fand ich auch interessant, die Beschreibungen von oder die Beziehung von zu Vater und Mutter von Karl M. Baer daraus zu lesen, weil sich da auch schon ein bisschen andeutet, wie gehen sie eigentlich mit der Intergeschlechtlichkeit um, wie gehen sie miteinander um, wie dolle sind sie eigentlich für sich als Familie oder wie offen, weil ich fand eigentlich, ist das irgendwie auch was in mir angeklungen ist, wo ich dachte, dass viele jüdische Familien nicht immer offen und entspannt Deutschen gegenüber leben konnten und gleichzeitig mit den eigenen Unsicherheiten um das Kind, was intergeschlechtlich ist, diese Frage eigentlich darum, wie offen geht man damit um, wenn Mensch selber das nicht weiß. Und ich fand das eigentlich auch in den Beschreibungen von Karl M. Baer und manchmal auch so zwischen den Zeilen irgendwie zu merken, dieses Unwissen oder diese Unsicherheit der Eltern macht dann mit den Kindern was, ne? Um quasi den Bogen, den Erzählbogen von der Kindheit zur Jugend weiterzuspinnen, wo Karl M. Baer dann älter wird, jugendlich wird, in die Pubertät kommt, wo der Körper sich verändert, was glaube ich auch tatsächlich mich jetzt zu einem, glaube ich, ganz kurz zu einem anderen Exkurs führt, damit Menschen das vielleicht auch nochmal sich vor Augen führen, dass Intergeschlechtlichkeit nichts ist, was nur bei der Geburt festgestellt werden kann oder nicht. Intergeschlechtlichkeit hat auch mit diesem, was wir vorhin meinten, unsichtbaren Chromosomen oder Organen zu tun. Und dass bei manchen Intermenschen erst zu der Pubertät, wo der Körper sich entwickelt oder wächst, festgestellt wird, die Entwicklung entspricht nicht der Norm. Mhm. Das wird dann zum anderen gemacht. Ja. Und ich glaube, bei Karl M. Baer war das aber anders. Da gab es so diese Angst, wirklich durch das nicht damit umgehen können von Eltern, von Erwachsenen und dann auch von Jugendlichen, die anfangen, die Stereotype, die Normen, die sie in der Gesellschaft lernen, aufeinander anwenden zu wollen, damit irgendwie größer wird. Ja. Und dadurch gab es dann irgendwie im Buch immer mehr Stellen, die auch, die mich auch mitgenommen haben, weil die von dieser Scham oder Angst, die wehtut, erzählen.
Genau, ich glaube, oder mein Eindruck war auch schon, dass es auch da wahrscheinlich bei den Eltern durchaus viel Unsicherheit gab oder dass es dafür, dass es so ja sehr ländlich alles beschrieben ist, kann ich mir schon vorstellen, dass bei anderen Familien das noch viel mehr so wäre, quasi, dass es noch ganz viele andere Verwandte da gibt oder man viel mehr in so einer großen Gemeinschaft noch ist und dass das sich schon so ein bisschen angefühlt hat wie, die waren da schon auch teilweise so ein bisschen eher für sich.
Ja.
Nicht so direkt viel geschrieben, aber man liest es so ein bisschen raus.
Genau,
oder so.
Zwischen den Zeilen klingt es danach voll. Vielleicht können wir auch ganz kurz einen Sprung ins Jetzt machen und ein bisschen davon erzählen, wie gehen jetzt vielleicht heutzutage Eltern oder Ärztinnen oder Hebammen damit um? Gibt es, was gibt es für Netzwerke oder Wissen mittlerweile, was Interkinder supportet?
Also ich glaube, dass man halt schon sagen muss, dass sich das erstmal sehr lange nicht im Positiven verändert hat. Also dass es halt immer noch die Tendenz gibt, dass so von so Medizin oder Eltern das eher so behandelt wird oder einem so gesagt wird, dass es halt was ist, worüber man eher nicht so reden soll oder was so ein bisschen, ja, wo man einfach merkt, dass es irgendwie so eine, ja, so einen sehr schamhaften oder so einen negativen Blick darauf gibt. Und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt an das Buch zurückdenkt, dass es ja in einer Zeit, wo die Medizin auch noch gar nicht die Möglichkeiten hatte, die sie jetzt hatte. Und ab den 50er Jahren, also im nächsten Jahrhundert, dann 20. Jahrhundert, ist es dann eben so, und es wird ja in dem Buch durchaus beschrieben, es spielt für den Menschen selber noch nicht so eine Rolle, aber es ist ja durchaus da scheinbar bei der Geburt auch schon irgendwie was aufgefallen. Und ich denke mir, dass das halt zu einem anderen Zeitpunkt später auch einfach was wäre, was eben dann, oder wie ich jetzt die Geschichten dann kenne, ist es dann eben was, was halt ganz oft dazu führt, dass dann nicht nur die Medizin keinen guten Umgang damit hat, sondern halt wirklich aktiv Operationen vornimmt, Eingriffe macht, um eben da wieder möglichst an so eine Norm anzupassen. Und das ist halt was, was eben einfach für sehr, sehr viele später geborene Inter einfach ein sehr großes und sehr krasses Trauma einfach so ist, ganz frühe Operationen an so einem intimen Körperbereich zu erleben.
Genau, weil diese Zwangsoperationen, die eigentlich dafür da sind, die Menschen möglichst an eine Norm anzupassen, gleichzeitig, wie du sagst, nicht nur Traumata verursachen, sondern einfach jahrelange Krankenhausaufenthalte bedeuten, jahrelanges sich selbst schämen, in dieser Angst oder Unsicherheit leben, weil Mensch das trotzdem als Kind miterlebt, dass irgendwas an dir getan wird. Und ich glaube, also eine der viel besprochenen Folgen ist ja auch, dass dadurch die sexuelle Lust einfach Menschen genommen wird, weil gerade die Organe, die für Lust da sind, durch die Operation zerstört werden.
Ja. Einfach, ja.
Was sauer macht, was wütend macht, was genau, wo auf jeden Fall auch viele Interverbände oder Netzwerke auch genau dagegen arbeiten, dass es diese Zwangs-OPs ohne die eigene Zustimmung aufhören müssen, also ohne die Zustimmung von den betroffenen Kindern eigentlich aufhören müssen. Und das ist eigentlich auch nochmal eine Frage von, was ist da eigentlich mit dieser Reproduktion, dass Menschen sexuelle Lust genommen wird oder eine körperliche Unversehrtheit so krass verletzt wird.
Ja.
Oder das Recht darauf so krass missachtet wird.
Und da gibt es trotzdem jetzt aber in den letzten paar Jahren eben auch durch einfach wirklich so Selbstorganisierungen und Aktivismus-Sachen gibt es da so ein bisschen eine Verbesserung, oder gibt es jetzt offiziell auch ein Gesetz, was diese Art von OPs eigentlich verbietet, wobei es da auch Leute sagen, dass es halt durchaus auch immer noch Lücken hat oder dass die Medizin da auch einfach sehr, sehr hartnäckig tatsächlich ist und auch sehr gut darin ist, dann auch wieder Wege zu finden, dann wird halt nicht von Intersex gesprochen, und dann findet man wieder andere Begriffe und andere Sachen in der Medizin, um das, was man so gemacht hat, tatsächlich doch weiter durchführen zu können. Also ich glaube, dass es schon leider tatsächlich immer noch passiert, aber genau, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile jetzt auch wieder eine Gegenbewegung. Trotzdem finde ich es halt spannend, jetzt im Vergleich mit vor 150 Jahren, das ist natürlich was, was in dieser Zeit noch gar nicht vorstellbar wäre, dass man das machen könnte, weil es einfach gar nicht möglich war. Und in dem Sinne sozusagen sind da dann früher geborene Enter tatsächlich teilweise um Sachen rumgekommen, die halt für später dann einfach eher noch schlimmer waren erstmal. Aber genau.
Dann lass uns vielleicht weiterschauen, wie es KM Bär in der Jugend ging. Damals halt noch unter einem Mädchennamen.
Mhm. Ich lese einfach mal.
Ja.
Genau. Ich will versuchen zu erzählen, wie es damals kam. Es war in einer Schulpause. Der Regen hielt uns in den Klassenzimmern zurück. Die Mädchen spielten irgendein Singspiel. Wenigstens ist es mir, als hafte mir der verlorene Klang eines Reimes noch im Ohr. Ich schloss schnell meine Bücher, um am Spiele teilzunehmen. Aber keins der Mädchen sprach mit mir oder ließ mich in den Kreis. Ganz ängstlich fragte ich, aber niemand antwortete mir. Hilde sah verlegen zur Seite. Endlich polterte Lene heraus. »Geh doch weg, du ekliger Junge, du, wir wollen nicht mit Jungen spielen.« Ich verstand sie gar nicht. »Du bist ein richtiger Junge, das wissen wir ganz genau. Und Fräulein Stieler sagt's auch, und deshalb kannst du ja nicht stricken. Geh doch weg und spiel mit den Jungen.« Das traf mich. Ich wusste nicht, woher die Mädchen ihre Weisheit hatten. Ob Hilde und Lene von jenen alten, vergessenen Spielen erzählt hatten oder von dem Nachmittag, an dem wir spielend auf der Straße kauerten. Das alles ging mir blitzschnell durch den Kopf und ich fühlte mich dunkel, dass es ein großes Unglück für mich sein würde, wenn es mir nicht gelänge, die Mädchen von ihrer Meinung abzubringen. Ich wusste nichts zu sagen, so sehr ich auch grübelte, aber ich tobte und schrie und suchte, die Mädchen zu überzeugen, dass ich gewiss auch ein Mädchen sah. Ich wollte gerade die Röckchen losbinden, als der Lehrer ins Zimmer trat. Das endet wohl den Streit dieses Tages, aber nicht das Leid, das von nun an auf mir lastete. Ja, jetzt natürlich im Vergleich zu davor eine sehr viel traurigere Stelle im Buch, aber ja, ist ja auch Quatsch, das dann irgendwie auszublenden. Und ja, und ich muss natürlich trotzdem sagen, dass ich leider auch da, dass sofort bei mir Sachen angesprungen sind, ne? Oder ich auch das Gefühl habe, mich sehr gut daran erinnern zu können, dass eben gerade so ab diesem Punkt mit so 11, 12 oder ne, wo dann so die Pubertät einsetzte, das, was halt vorher vielleicht auch manchmal ein bisschen seltsam war, aber immer noch irgendwie ganz gut durchgegangen ist, plötzlich immer mehr zu einem Problem wurde sozusagen, ne, weil alle sich so selber auch in ihrer Männlichkeit oder in ihrer Weiblichkeit wahrscheinlich noch so versichern wollten und das dann, ja, sehr schwierig war, wenn man da in beides nicht so reingepasst hat.
Und es ist ja auch eine Geschichte, die viele queere Menschen auch teilen oder auch viele Menschen teilen, die aus irgendeinem Grund nicht so zum Mainstream dazugehören. Ne? Und ich glaube, ich sage das gerade aus so einem naiven Optimismus, weil ich dann irgendwie trotzdem diese Hoffnung nicht aufgeben möchte, dass auch wenn Menschen unterschiedliche Ausgrenzungserfahrungen machen, irgendwie hoffe ich doch, dass wir empathisch miteinander sind und uns unterstützen können in den Unterschieden und nicht...
Das wäre schön.
Jetzt bin ich jetzt bin ich von der Stelle noch so.
Ja, ne, die ist schon so.
Oh. Ja. Ja.
Die sind schon echt.
Jugendliche haben sich in der Kindheit ganz schön viel von Erwachsenen abgeguckt, was sie in ihrer Jugend dann voll rausballern.
Voll.
Doof.
Ja.
Genau, und vor allem ist das, glaube ich, auch so, dass zu der Zeit die Jugend ziemlich nochmal eine anderen zeitlichen Rahmen hatte, ne? Weil ich glaube, dass auch in der Zeit von Karl Imbert die Jugend eigentlich schon mit 14 oder so aufhört, weil da schon die Lehre oder die Arbeit oder nochmal ganz anders die Verantwortung beginnt. Ich glaube, Karl Imbert ist eigentlich in einer Familie aufgewachsen, die bürgerlich ist. Ich glaube, als so Working-Class-Kid ist die Jugend dann noch kürzer. Und was wir dann aus der Biografie von Karl Imbert, aus diesem Buch wissen und aber auch aus den Versuchen, das einzuordnen von anderen ForscherInnen, hat Karl Imbert einige Versuche unternommen, da so eine Ausbildung und so eine Lehre zu machen, ist dann aus verschiedenen Gründen daran gescheitert, hat sich da auch eigentlich in vielem Verstecken geübt, sich nicht zeigen geübt, bis dann irgendwann es eine Stelle oder eine Ausbildungsstelle oder auch eine Arbeit gab, wo es aber durch das Umfeld, durch die eigene Interessiertheit an so politischen Geschehen, ich den Eindruck hatte, dass dann Karl Imbert mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefunden hatte und dann als sehr viel für in so politischer Arbeit aktiv war oder Bildung. Und ich glaube, diese Mischung aus dem, was wir aus dem Buch wissen und was darüber dann später geschrieben wurde, um so ein bisschen die veränderten Fakten und die vermutlichen Fakten zueinander zu bringen, gesagt wurde, dass Karl Imbert dann irgendwann nach den gescheiterten oder schwierigen Ausbildungszeiten viel unterwegs war in Deutschland und auch in Osteuropa, viel in der Ukraine oder Polen vermutlich, um da eine Art von feministischer Arbeit eigentlich zu machen und Menschen zu unterstützen, die oder Vorträge darüber zu halten, wie Arbeitsrechte für Frauen aussehen. Habe ich es richtig im Kopf?
Ja, würde ich auch so sagen. Und fand ich auch ganz spannend, oder ist was natürlich, wo auch bei mir so ganz viel angeht, sozusagen, so dieses Ding, dass es dann natürlich auch nicht zufällig ist, dass so eine Interperson dann in so einem feministischen Umfeld vielleicht das erste Mal so ein bisschen, vielleicht auch noch nicht alles von sich teilen kann, aber zumindest ein bisschen mehr Entspanntheit findet, weil da vielleicht jetzt nicht intern ein Thema ist, aber zumindest diese Frauenrolle, in die er gedrängt wurde und die nicht so passt, in einem feministischen Kontext einfach nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen offener weiter ist, ein bisschen mehr Möglichkeiten quasi.
Ja, voll. Und aber auch, soweit ich es verstanden habe, dass diese Reisen, diese, wie auch immer, Bildungsreisen oder Bildungsreisen ist vielleicht zu modernes Wort, ne? Diese Vortragsreihen oder Menschenrechtsbeobachtungs ist auch so ein modernes Wort, was irgendwie darauf treffen würde. Auch soweit ich es verstanden habe, auch so durch so zionistische Organisationen mit unterstützt wurde. Genau, wo ich auch irgendwie dachte, klar, das ist, also das fand ich auch irgendwie einleuchtend, dass es aus einer Biografie heraus dieses Kämpfen um die Rechte und dann aber auch irgendwo Anknüpfungen finden, total irgendwie logisch erschien.
Ja, schon.
Ja. Und manchmal ist es einfacher, um die Rechte von anderen zu kämpfen und nicht um die eigenen, wenn ein Mensch noch nicht die Worte oder das Selbstbewusstsein um das eigene hat. Das kam mir auch irgendwie menschlich-psychologisch verständlich vor, auch wenn wir mittlerweile an einem Punkt sind zu sagen, ey, wir hören Betroffenen zu und machen nicht Politik für oder so eine Vertreterin-Politik, sondern gucken, wie wir Räume für Betroffene schaffen. Und
ja, ich finde es auch psychologisch sehr verständlich. Ich finde es schon gut auf Sachen übertragen, dass man vielleicht für die einen Sachen noch nicht so die Worte hat und natürlich trotzdem mehr, also ich glaube, trotzdem, selbst wenn man für die eigenen Sachen noch nicht so die Worte hat, merkt man natürlich irgendwie auf eine Art im Widerspruch zu der Gesellschaft zu stehen und irgendwie ist dann wahrscheinlich so ein Bedürfnis, da was zu verändern, halt auch da, ne? Und natürlich kann man jetzt so ganz schlau dann immer hingehen und sagen, ey, am besten darauf gucken, wo es darum auch geht. Aber ich kenne es auch aus anderen Kontexten, wo ich das Gefühl habe, Leute machen so Stellvertreter-Sachen. Ich würde sagen, es gibt es auch immer noch.
Und
es ist auf Dauer natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist halt einfach ein Ausdruck. Und in dem Kontext für die damalige Zeit finde ich das natürlich auch noch mal, ne, gab es vielleicht auch einfach noch gar nicht so schnell so viel die Möglichkeiten für die eigenen Sachen schon. Also ist ja überhaupt beeindruckend, dass die Person den Transitionsweg später noch gemacht hat, ne? Und was alles passiert. Also weil es gab das ja quasi die eigene Sache, für die man kämpfen sollte, gab es ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Und da finde ich das natürlich noch mal sehr viel verständlicher als vielleicht jetzt in manchen anderen Kontexten.
Und gleichzeitig könnten wir das ja vielleicht benennen. Wir machen jetzt einen größeren Sprung von der Jugend in das mehr oder weniger Erwachsensein von Karl M. Baer. Und weil du gerade auch von der Transition gesprochen hast, ist es ja vielleicht genau die Zeit, wo dieses Deutschland in den 20er Jahren oder gerade so große Städte wie Hamburg und Berlin in den 20er Jahren eigentlich auch bekannt dafür war oder jetzt bekannt dafür sind, dass es da queeres Leben gab, dass es da so Leute wie Magnus Hirschfeld gab, die viel dazu geforscht haben oder viel versucht haben für die Rechte von queeren Menschen, also ganz explizit eigentlich, ne, von schwulen, lesbischen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen Menschen was zu machen und diese Rechte dazu die Sichtbarkeit mit den einhergehenden Rechten einzufordern, dass das so ein bisschen der Kontext, dass es auch damals schon irgendwie von Magnus Hirschfeld, soweit ich weiß, eine ganz klare Forderung gab. So.
Wenn es vielleicht gerade passt, hatte ich überlegt, ich wollte das eh irgendwann. Das ist jetzt natürlich tatsächlich ein großer Schritt, aber ich finde, es ist trotzdem okay, auch in der Originalveröffentlichung sozusagen, hat das Buch ein Nachwort gehabt von Magnus Hirschfeld. Und ich finde auch das einfach sehr schön und da finde ich es immer noch krass, wenn ich mir überlege, aus welcher Zeit das kommt. Deswegen, wenn das okay ist, würde ich da vielleicht einfach nicht das Ganze, aber einen Ausschnitt. Die wissenschaftliche Literatur über Fälle von irrtümlicher Geschlechtsbestimmung findet in der hier veröffentlichten Lebensbeschreibung eine wesentliche Ergänzung und Bereicherung. Es berichtet hier zum ersten Mal eine intelligente Persönlichkeit in eingehender Schilderung über die hochtragischen Folgen eines Irrtums, für den wir in viel höherem Grade unseren schwachen menschlichen Verstand als diese oft zu Unrecht angeschuldigte Natur verantwortlich machen sollten. Genau, und dann nochmal, wir sehen des Weiteren in geradezu klassischer Weise den Kampf zwischen angeborenen Anlagen und äußeren Einflüssen, zwischen Ererbten und Erworbenen. Wir beobachten, wie mit elementarer Gewalt gewisse innere Triebe die Schranken durchbrechen, welche Erziehung und Umgebung errichteten. Wie trotz alledem es schließlich doch der Geist ist, welcher sich das Leben formt. Das geht namentlich auf dem Feld der Sexualität. Das Geschlecht des Menschen ruht viel mehr in seiner Seele als in einem Körper. Oder, um mich einer mehr medizinischen Ausdrucksweise zu bedienen, viel mehr im Gehirn als in den Genitalien.
Yes, Mic drop.
Ja, ne? Ich denke so, ja, das war einfach schon da.
Ja, ne? Und was wir vorhin versucht haben, so zusammenzufassen, um euch was aus Karl M. Bärs Biografie aus einer jüdischen Intertransperspektive zu erzählen, ohne euch zu viel zu verraten, weil wir hoffen, dass ihr auch selber vielleicht Lust habt, das Buch zu lesen oder euch mit seiner Biografie zu beschäftigen, weil das trotzdem gerade unser Filter ist, in ungefähr einer Stunde so viel wie möglich zu erzählen, nicht alles schafft. Ist, glaube ich, dann um auf jeden Fall die Biografie rund zu machen oder auch die Erzählung aus dem Buch rund zu erzählen.
Ja, jetzt mit der Transition sind wir quasi im Erwachsenenleben angekommen.
Wir haben auch was über den Berufsweg erzählt, über die Arbeit für Berliner Logen hieß es, glaube ich, damals irgendwie so eine jüdische oder eher gesagt zionistische Organisation, die sich viel um so, wie gesagt, Bildung und Kämpfe um Rechte,
Aufklärung
irgendwie beschäftigt hat. Das hatten wir schon.
Genau.
Wir waren schon in den 20er Jahren, wo es irgendwie gerüchterweise schönes queeres Leben gab. Irgendwas gab es, wo es auch viele jüdische Personen, die bekannte Namen, die künstlerisch, politisch, aktivistisch unterwegs waren, Teil von diesem schönen Szene, wie auch immer damals waren.
Ja, und was jetzt natürlich noch fehlt, ist so ein bisschen natürlich auch die sehr traurige Geschichte von diesem Buch. Das ist, nachdem es eben mehrere Neuauflagen, viel Verbreitung und diesen Film, nachdem es das alles gab, ist natürlich dann nach den 20ern eben auch die 30er Jahre kam und der Faschismus, Nationalismus ist erst immer stärker geworden und dann waren die Nazis einfach an der Macht und dieses ganze Institut quasi von Magnus Hirschfeld ist also, was auch gar nicht nur so ein Uni-Institut war, sondern da gab es Forschung, aber eben auch einfach praktische Unterstützung, das ganze Institut.
Eine Art von Community-Ort vielleicht auch,
ja, oder? Ein Community-Ort eigentlich. Mhm. Das ganze Institut für Sexualwissenschaften zum Beispiel und eben auch die ganzen Forschungsarbeiten, die da drin waren, ist halt alles von Nazis zerstört worden. Und darunter dann eben leider auch dieses Buch und auch Karl Amber musste dann eben wie viele andere Leute eben auch einfach Deutschland verlassen, musste quasi ins Exil.
Wenn ich mich nicht täusche, mit seiner damaligen Partnerin ist nach Palästina ausgewandert und hat da bis zu seinem Tod eigentlich gelebt. Ja. Genau, und ist am 26. Juni 1956 in Israel-Palästina gestorben.
Ja. Ja.
Ich habe gemerkt, als ich dieses Buch fertig gelesen habe, dass ich mich frage, mit dem Wissen, wie deutsche Erinnerungskultur funktioniert, wie viel eigentlich von den Verbrechen an jüdischen Menschen, an Roma und Sintesse, wie viel von den Verbrechen, die auch an queeren Menschen, an denjenigen, die als nicht angepasst galten, aufgearbeitet und aber auch nicht aufgearbeitet ist, habe ich versucht zu finden, was es an explizit Inter- und Trans-Geschichten gibt, die in der Zeit im Dritten Reich, wo all die Gewalt, Menschenversuche stattgefunden haben, was davon aufgearbeitet ist. Und habe gemerkt, das ist auch ein Teil der Geschichte, der von so viel Gewalt geprägt ist, wo aber die sowohl das entsprechende Gedenken von der offiziellen Seite nicht stattfindet, aber auch die Aufarbeitung, weil ich gedacht habe, okay, diese ganzen Protokolle, was es irgendwie an Gewalt von sogenannten MedizinerInnen an Menschen gab, ist nicht der Öffentlichkeit zugänglich, nicht dokumentiert. Voll. Die sind nicht von Gerichten verurteilt worden und gleichzeitig aber auch das Gedenken, was es gibt, ist irgendwie so richtig dolle Grassroots. Wie lange mussten queere Menschen dafür kämpfen, dass es namentlich eine Erwähnung gibt? Ja. Wie viele jüdische queere Menschen sind darunter? Und wie dieses Gedenken von Deutschland aus funktioniert, dass die Leitkultur es nicht schafft, Verantwortung für die Verbrechen ihrer Großeltern zu übernehmen.
Voll.
Sorry, das war jetzt, glaube ich, mein üblicher Rant gegen Deutschland.
Und ich finde, das zeigt ja auch einfach schon alleine, wie krass das einfach alles ist, zeigt ja schon alleine auch diese Jahreszahlen. 93 steht so in dem, was ich habe als erste Auflage. So lange hat es einfach gedauert quasi.
Ja.
Ja. Und so bis 93 hat eigentlich ja genau das, was das Ziel von den Nazis war mit den Verbrennungen, eben genau diese Geschichte, die nicht in ihr Weltbild passt, wieder unsichtbar zu machen, sie auszulöschen. Bis 93 hat das eigentlich funktioniert.
Deswegen freue ich mich, dass du gerade da bist.
Ja.
Und dass wir über dieses Buch sprechen. Das machen wir nicht mit, dass so Geschichten
machen wir nicht mit.
Und Menschen unsichtbar gemacht werden und ausgelöscht werden. Nicht mit uns. Puh. Sind wir die desintegrierten, bösen Queers and Jews.
Ja. Schon, ne?
Yes.
Genau, und der Name verrät es natürlich ein bisschen. Wir haben es jetzt auch schon so kurz angesprochen, aber spannend fand ich natürlich an dieser Geschichte nicht, in Anführungsstrichen nur, dass es eine Interperspektive ist, sondern ja, es ist eben auch sozusagen eine Geschichte von einer Person, die erst weiblich zugeordnet wird und dann eben auch ja eine Transition erlebt, also dann später als Mann lebt. Ja, es ist halt irgendwie für mich war es natürlich so auch, dass ich das sehr beeindruckend fand, erstmal nochmal so zu realisieren, dass das überhaupt so zu dieser Zeit auch so ging und auch so möglich war.
Ich mache vielleicht dann einen kurzen Einschub. Ja. Karl Amber erzählt in diesem Buch, dass irgendwann eine Begegnung mit einem Arzt hat.
Ja. Und eben da auch, wie das sich ja auch sehr lange weiter durchgezogen hat, eine Art von Gutachten sozusagen braucht. Und das aber dann natürlich, es ist alles ein komplizierter Weg. Ja, viel Bürokratie oder irgendwie sich anderen erklären, von anderen die Bestätigung brauchen aus heutiger Perspektive, wer so dabei sind, quasi zu versuchen, davon wegzukommen, dass das so notwendig ist, ne? Und man natürlich. Aber ja, am Ende ist es auf jeden Fall vermöglich. Und es ist, ja, es ist natürlich schon trotzdem aber ein krasser Weg, ne? Oder die Person sieht halt keine Möglichkeit dafür, damit jetzt offen umzugehen. Und auch das ist was, ne? Das gibt es natürlich aber auch immer noch so, ne? Es gibt immer noch Leute, die eine Transition machen und danach wirklich sagen, für mich ist es mit so vielen schwierigen Sachen verbunden. Aber genau, es ist natürlich dann einfach auf eine Art irgendwie so ein krasser Bruch. Auf eine Art, denke ich mir manchmal, ist es vielleicht ja auch sogar, kann es sogar auch darin ja irgendwie auch was Besonderes oder was Schönes liegen. Man hat sich selber quasi nochmal einen neuen Anfang gegeben. Genau. Mhm. Taucht halt quasi dann als neue Person und eben mit neuem Namen, also als M-Bär. Auch das finde ich irgendwie sehr schön und ist auch was, wo es so ähnlichen Umgang mit Namen auch oft immer noch hat, halt quasi den Namen, der halt vorher ein weiblicher Name war, natürlich geändert und auch in den Papieren geändert und hat aber quasi sich dieses, also es gibt da ja auch Leute, die so zwei Vornamen haben und hat sich dann quasi, hat dieses M in dem Namen Karl M. Bär noch stehen, was, wie es auch so von dem, was man weiß, quasi aus jetziger Sicht für den alten weiblichen Vornamen quasi noch so ein bisschen steht oder wie so eine kleine Erinnerung, irgendwas, irgendwas davon noch so mitzunehmen, sozusagen.
Ja, voll. Und ich glaube, das, was im Buch beschrieben wird, ist ja auch auf eine Art die eigene Verzweiflung oder das eigene emotional oder psychisch irgendwie am Ende sein und wie durch den Zufall sich einem Arzt anvertrauen war, was sich dann aber durch einen glücklicher Zufall auch erwiesen hat, dass der Arzt wirklich aufmerksam und zugewandt war. Und auch das, was das Buch irgendwie, finde ich, gut schafft, dass Karl M. Bär wahrscheinlich aus eigener, um sich selbst schützen zu wollen, aber auch auf ganz viele Beschreibungen, die sonst wie so zu Sexualisierung oder so einer Sensationsgeilheit führen könnten, einfach weglässt und wir deswegen eigentlich um viele Dinge aus dem Buch wissen, ohne sie direkt beschrieben bekommen zu haben. Und ich glaube, gerade so Dinge wie Körperlichkeit angeht, sind nicht direkt benannt, was ich aber auch irgendwie als sehr stark fand, weil es irgendwie ganz oft diesen Druck gibt oder dass wir ganz viel aus so Popkultur auch kennen, wo es diese gewaltvollen Szenen gibt, wo Menschen sich als Körper zeigen müssen und damit dann irgendwelche Leute, die, also dass die Leute dann das glauben, was immer wieder ein gewaltvoller Akt ist. Ja. Und ich finde das irgendwie ganz schön in diesem Buch, dass es, dass es das nicht gibt.
Voll, das stimmt, das ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, oder das würde ich halt auch sagen, das ist ja auf eine Art, ist das Buch da in dem Sinne tatsächlich, würde ich sagen, in manchen Punkten fast progressiver als manche RTL 2 Sensationsdoku, die dann irgendwie zu einem viel späteren Zeitpunkt kommt und die sich auch mit so dann meistens dann tatsächlich eher, ne, mit dem Trans-Thema, aber und wo es eben genau da in diesen ersten Dokus, die es dazu gab, oder wenn ich mich da an so Sachen dann erinnere, wo es eben ganz krass war, weil gerade die ganzen Sachen, die persönlichen Empfindungen und die Gefühle dazu und was das Soziale davon ausmacht, die ganzen Sachen, die in dem Buch sehr viel beschrieben werden, da halt oft sehr krass einfach völlig unter den Tisch fallen in so diesen, ja, Sensations- oder Voyeurismus-Dokus und es eben immer diesen krassen Fokus gibt auf Körper-OP. Und das ist natürlich auch was, wo ich halt auch sagen würde, was halt ich auch schön oder auch nochmal man betonen kann bei der Geschichte von diesem Buch. Es ist halt auch einfach eine sehr selbstbestimmte Erzählung. Es gibt irgendwie ein Vorwort oder ein Nachwort dazu, aber sonst ist es nicht so, dass irgendjemand anders ein Buch oder einen Film über eine Inter- und Trans-Person macht. Und das merkt man, glaube ich, schon viel raus. Sondern es wurde den Menschen mit und in diesem Buch einfach tatsächlich der Raum gegeben, dass es einfach seine Perspektive ist.
Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich auch aus diesem Umfeld von Magnus Hirschfeld, den wir vorhin erwähnt haben, irgendwie von ihm oder auch seinem Umfeld an Karl M. Bär herangetragen worden, dass es gut und wichtig wäre, dieses Buch eigentlich aufzuschreiben oder zu machen und diese Geschichte aufzuschreiben.
Das ist schon ganz schön cool, oder? Das gibt es schon ganz viele, auch neuere Sachen, die da teilweise dahinter zurückfallen, wenn man ehrlich ist. So.
Vielleicht ist das der Punkt, irgendwie über dieses Buch als Buch nochmal kurz zu sprechen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch viel drüber nachgedacht, was passiert, indem wir das Buch, was eigentlich anonym erschienen ist, trotzdem mit diesen Kommentaren in dieser kommentierten Fassung besprechen, was passiert, wenn wir die Person Karl M. Bär namentlich benennen und irgendwie die Dinge aus Karl M. Bärs Geschichte erzählen oder nicht erzählen. Was passiert, wenn ein Mensch auf so Bücher überhaupt trifft? Was sagst du?
Ja, also ist natürlich irgendwie ein bisschen immer ein komisches Gefühl, quasi die Anonymität der Menschen jetzt gerade in dem Sinne nicht mehr zu lassen. Und ja, trotzdem muss ich halt einfach sagen, es gibt ja mittlerweile jetzt auch so eine Neuauflage von dem Buch.
Genau, das Buch ist nämlich 1907 das erste Mal erschienen und wurde tatsächlich in mehreren Auflagen, sechs Auflagen, glaube ich, gerade, wurden nacheinander gedruckt. Es gab super viel Interesse an dem Buch. Es gab auch einen Film, der 1912 erschienen ist, denn denselben Titel trägt, der aber ganz viel von Leuten kritisiert wurde, weil es hieß, der benutzt nur den Namen und tut alles, was es da drin an Inter-Trans-Geschichte eigentlich wichtig ist, an dieser Sensibilität, und ist eigentlich alles verloren gegangen und ist genau diesem Voyeurismus und dem Konsum eigentlich zum Opfer gefallen. Es gab noch einen anderen Film, der als verschollen gilt, sage ich jetzt einfach so für die Geschichte.
Ja, voll.
Das Buch, was du in der Hand hältst, das ist von 1993 von dem Verlag Edition Hendrich oder Hendrich und Hendrich oder so heißt es mittlerweile, herausgegeben worden. Ein Verlag, der sich auch auf jüdische Geschichte eigentlich spezialisiert.
Ja, und trotzdem hoffe ich oder glaube ich, dass es okay ist, dass wir das gerade tun, weil ich halt einfach auch so von mir selber oder aus meiner eigenen Perspektive sagen muss, es gab so einen Zeitungsartikel tatsächlich online, der zu so einer Leseveranstaltung aus diesem Buch eingeladen hat. In Berlin war das auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht ganz genau, welcher Veranstaltungsort, das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Und es war klar, dass ich es jetzt nicht mehr dahin schaffe sozusagen, aber ich habe das dann so gelesen und war so, was, es gibt dieses Buch schon und ich weiß nichts davon. Und eigentlich habe ich mich gefühlt schon so ein bisschen mit Sachen beschäftigt.
Nicht nur ein bisschen.
Ja, auch ein bisschen mehr. Und dann habe ich irgendwie geguckt und geguckt und dann hat man irgendwo noch eins bestellen können. Ich glaube, das ist halt manchmal für Leute, die so, wie soll ich das sagen, die sich mit ihrer Lebensgeschichte oder mit ihren Perspektiven ganz schnell oder ganz viel in irgendwelchen Geschichten oder Filmen oder Büchern drin wiederfinden können. Vielleicht manchmal gar nicht so schnell nachvollziehbar oder so, aber ich glaube einfach aus so einer Perspektive, wo ich so das Gefühl hatte, ich musste ja auch über 20 werden, um überhaupt so bestimmte Begriffe so richtig zu checken. Und ich bin so lange ohne Geschichten oder Bildern, gerade so zu Inter explizit nochmal, groß geworden, dass ich so krass fand, das zu finden, oder dass ich so merke, es ist halt auch so eine unglaubliche Kraft oder Stärke oder so ein schönes Gefühl, einfach so zu wissen, wow, es gab Leute und die sind einfach so krasse Wege auch schon gegangen und die haben das einfach gemacht und die waren einfach ganz schön stark und mutig und krass. Yes. Und deswegen hoffe ich, dass das irgendwie auch okay ist, jetzt hier zu sitzen und Karl im Bär so zu feiern, obwohl sich die Person das halt selber wahrscheinlich gar nicht so richtig hätte vorstellen können. Vielleicht auch gar nicht so der Mensch ist, der das unbedingt immer so mag, aber einfach für, wir haben auch Vorbilder.
Das ist ein Plädoyer dafür, dass es eigentlich Intergeschichten oder Trans-Intergeschichten schon länger gibt. Und ja. die haben nicht die Aufmerksamkeit gekriegt oder nicht den Raum gekriegt. Und deswegen ist es auch gut, dass wir die Geschichten aus der Vergangenheit ausgraben, aber auch die Geschichten, die es jetzt gibt, so wie, ja. So wie ich finde, du eigentlich mit deinen Büchern ein Teil davon bist, dass irgendwie andere Inter-Kids und Jugendliche dann auch irgendwie deine Bücher oder irgendwelche Reportagen, die jetzt auftauchen, auch mal sehen oder mitkriegen und sich nicht so allein drin fühlen, sondern sich denken, da sind wir. Das ist schön. Ja,
wir sind da. Und ich würde dann noch mal was Kurzes lesen.
Yes.
Hermaphrodit. Was bist du? Ich bin ein Tabu. Und doch, Mensch, was sagst du? Du jetzt dazu. Hermaphrodit's Zwitterklang, meiner Namen schmeckt noch immer bitter, sind schon als Kind verboten, ignoriert, verletzt, stolz ist zerfetzt. Doch wir sind Fakt, wir machen uns nackt, denn auch wir sind genau wie ihr, schön anzuschauen, ihr müsst euch nur trauen. Und hör nicht auf zu kämpfen für unser Recht auf unsere Definition von Geschlecht. Du glaubst, dich betrifft es nicht, die Ausnahme bin vielleicht ich, doch auch dich schränken diese Normen ein, hast sie gelernt, da warst du noch klein, glaubst du nicht, du könntest freier sein, mal geschminkt, mal rasiert, dann wieder nicht, was hindert dich, Boxen und Ballett wild und adrett, so wie es gerade passt für dich und nicht, wie es andere erwarten, die sollen sich kümmern um ihren eigenen Garten, wie, das ist hässlich, so mit Brust, Bart und Kleid, komm, sei ehrlich, das sagst du nur aus Neid.
Dankeschön. Ja. Dann sage ich dir, glaube ich, an dieser Stelle Dankeschön für das schöne Gespräch. Ich sage allen, die zugehört haben, auch danke, dass wir zusammen in die Biografie von Karl M. Bär schauen konnten.
Ja, ich würde noch mal Danke sagen. Das war sehr schön, dass ich zu diesem Podcast vorbeikommen konnte. Und ja, genau, ich finde auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch.
Yes.
Und
eigentlich liegen hier drei sehr empfehlenswerte Bücher. Das Buch, das wir jetzt hauptsächlich besprochen haben, ein O-Buddy aus eines Mannes Mädchenjahren und dann auch die Bücher, aus denen du was vorgelesen hast von dir, Intertransexpress und
Identitätskrise 2.0, ja.
Beides bei Editionsassemblage erschienen. Ja, voll.
Genau. Und ja, danke dir, danke euch fürs Zuhören allen. Das war sehr schön. Habt es noch gut.
Danke, danke, danke. Wir lassen euch auf jeden Fall noch ein paar Links, Podcasts aus Interperspektiven, ein paar Links mit Gruppen, die Netzwerke aufbauen und Selbsthilfe, Support, Empowerment-Gruppen sind, ein paar Literaturverweise vielleicht auch. Und auch von mir, danke schön. An dich, Ika, fürs Hiersein. Danke an euch alle fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder. Danke.
Ciao.
Tschüss.